Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Es ist die 57. Podcast-Folge hier bei Asia Expansion Explained. Und wir starten mit einer neuen Serie oder auch Rubrik, wenn man so möchte. Die Gin-Zielregionen haben wir ja in den letzten 56 Folgen abgedeckt und in diesen Folgen hat sich alles um die generellen Fakten und erste Country Insights gedreht. Da sich aber unsere Zielregionen und die Märkte über die Zeit verändern, möchten wir mit der Podcast-Serie Marktupdates auf aktuelle Trends und Hot Topics eingehen. Und unser heutiges Marktupdate geht um Festland China. Fabian, verrätst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das heutige Thema?
Ja, Lisa, sehr, sehr gerne. Wir haben ja alle sie aus der Ferne mitverfolgt und mitgefiebert. Die Olympischen Winterspiele 2022, die in und um Peking stattgefunden haben. Dabei gab es aber nicht nur Jubel, sondern auch kritische Stimmen, non net. Unter anderem, was den Klima- und Nachhaltigkeitsaspekt betrifft. Daher blicken wir heute hinter die Kulissen und sprechen darüber, welche Strategien China für die nächsten Jahre verfolgt, hinsichtlich einer grünen und nachhaltigen Zukunft und natürlich, welche Auswirkungen die Olympischen Spiele politisch und wirtschaftlich gebracht haben.
Und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, nämlich den österreichischen Wirtschaftsdelegierten für Peking, Dr. Michael Berger und Yishen Shu von Access. Beide sind sowohl im Startup-Ökosystem in Peking aktiv und wir sind auf Ihre Berichte live aus Peking und live aus Wuhan gespannt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Michael und Yisheng. Schönen guten Morgen nach Peking und Wuhan. Ich freue mich auf unsere zwei Gäste heute, Yisheng in Wuhan und Michael in Peking. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf euer Marktupdate aus Festland China und bevor wir da hineintauchen, bitte ich euch kurz vorzustellen. Michael, starten wir bei dir in Peking.
Ja, also ich bin seit etwas über 1,5 Jahren Wirtschaftsdelegierter in Peking. Ich bin seit 1984 bei der Wirtschaftskammer, war von 1988 bis 1990 schon mal als Stellvertreter hier in Peking und kann da sehen, was für ein gewaltiger Unterschied ist gegenüber früher, wie sich China in den letzten 30 Jahren unglaublich rasant entwickelt hat. Wir sind hier eine Mannschaft von 12 Personen und wir betreuen so gut es geht in den jetzigen Umständen die österreichischen Firmen, die hier sind, beziehungsweise geben Informationen nach Österreich weiter für Firmen, die sich für Geschäfte mit China interessieren.
Vielen Dank, Michael. Und jetzt zu Yisheng. Du sitzt, glaube ich, heute in Wuhan. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich bin Yisheng Xu. Ich arbeite jetzt bei Access China. Seit 2012 bis 2017 arbeitete ich auch bei WeCow Peking. Und dann seit 2017 war ich als General Manager für Old West Knowledge angestellt. Dann ein Jahr später, Access hat Old West Knowledge übernommen. Dann war ich Geschäftsführer für Access China in Peking. Momentan haben wir zwei Offices in China. Eine in Peking. Wir haben 19 Mitarbeiter in Peking und auch 3 Techniker in Shanghai für unsere Kunden zu betreuen in Shanghai.
Super, perfekt. Danke für die kurze Intro, Yisheng. Dann gehen wir gleich in die Thematik rein. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, seit Olympia die Abschlusszeremonie abgehalten hat, in pompöser Art und Weise, wie es auch in Covid-Zeiten wahrscheinlich sehr, sehr toll gemacht wurde. Jetzt, wenn wir in Retrospektive ein bisschen draufblicken, wie habt ihr das Ganze erlebt, die Olympischen Spiele? Was hat euch überrascht und was war euch bekannt oder was habt ihr nicht anders erwartet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Das waren ja sehr intensive Wochen, kann ich mir vorstellen.
Ja, also wenn ich dazu sagen darf, die letzte Episode der Olympischen Spiele war eigentlich die Schlussveranstaltung der Paralympischen Spiele, die erst letzten Sonntag am 13. stattgefunden hat. Und da wäre also auch zu erwähnen, erstens einmal, dass wir stolz darauf sind, dass in beiden Spielarten, sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Spielen, die österreichischen Sportler ganz toll gepunktet haben. Also wir hatten bei den Paralympischen 13 Medaillen und 18 bei den Olympischen. Und Österreich ist jedes Mal im Gesamtklassement an sechster Stelle. Das war mal die erste sehr positive Überraschung. Weiters können wir stolz darauf sein, dass verschiedene österreichische Firmen, wie auch Gieschenk und seine Firma, bei der Errichtung und Ausrüstung der olympischen Anlagen zum Zug gekommen sind. Österreich hat in den letzten 4 Jahren Wintersport, Geräte, Artikel und Ausrüstungen im Wert von 200 Millionen Euro nach China geliefert. Das ist sicherlich ein beachtlicher Beitrag. Das war nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern auch für den sich rasant entwickelnden Wintersportmarkt. Es werden also ständig laufend neue Indoor-Skihallen, neue Skigebiete werden hier erschlossen und errichtet. Und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich ein sehr interessanter Markt sein für österreichische Firmen aus diesem Bereich. Nun, pandemiebedingt war es natürlich praktisch nicht möglich, sich die Spiele anzusehen oder auch in näheren Kontakt zu kommen mit unseren Sportlern. Wie ja allgemein bekannt, haben sich sämtliche Sportler und ihre Betreuer in einer geschlossenen Bubble befunden. Ja, ich hätte zwar zum Beispiel einen Ausweis bekommen, um dort hineinzugehen, aber um wieder rauszukommen, hätte ich 3 Wochen Quarantäne machen müssen. Ähnlich hat es sich verhalten, wenn man an der Eröffnungs- oder Schlusszeremonie teilnehmen wollte. Ja, da war also mal ungefähr der Einlassprozess hat 5 Stunden gedauert. Ja, also man musste vorher ein vorher negatives Testergebnis herzeigen können. Dann wurde das alles langwierig kontrolliert am Eingang, bis man da zufahren konnte und so weiter. Und dann nachher musste man 7 Tage lang sich mehr oder weniger isolieren. Also auch da muss ich sagen, habe ich gepasst. Und ja, also das haben wir uns dann im Fernsehen angesehen. Was hingegen ein recht guter Erfolg war, ist, dass wir gemeinsam mit den Kollegen der österreichischen Botschaft und der Österreich-Werbung ein sogenanntes Winter Wonderland am Gelände der österreichischen Botschaft errichtet haben. Also hier wurde in den Garten künstlich beschneit. Es gab verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die dort zur Schau gestellt wurden, wie zum Beispiel eine Gondel mit einem digitalen Hintergrund, der die Illusion erzeugte, dass man einen Berg hinauffährt. Es gab eine Zutrittsanlage wie bei einem Skilift. Es gab verschiedene Holzhütten, an denen österreichische Spezialitäten ausgeschenkt wurden. Und das Ganze hat 2 Wochen lang gedauert und noch eine Veranstaltung während der Paralympischen Spiele. Und wir konnten in diesem Zeitraum circa 1500 Gäste an der österreichischen Botschaft empfangen, bei verschiedenen Veranstaltungen. Es gab also auch Wirtschaftsveranstaltungen, Showcase zum Thema Wintersportausrüstung, zum Thema ökologisches Bauen und verschiedene andere Themen. Und insgesamt hatten wir auch an die 130 Journalisten zu Gast, was natürlich auch ein unglaubliches Medienecho bewirkt hat, nicht nur in China, wodurch auch durch die chinesischen Social Media ziemlich multipliziert wurde. Es gab auch Erwähnungen unserer Aktion in internationalen Zeitungen wie der FAZ, der NZZ und natürlich auch in den österreichischen Zeitungen und im ORF.
Perfekt.
Also viel passiert und spannend aber auch zu sehen, dass nicht nur alle anderen im Ausland schwer hingekommen sind zu den Olympischen Spielen, sondern auch in Peking selbst die Teilnahme nicht so einfach war. Yisheng, wie hat dich denn irgendetwas überrascht während den Olympischen Winterspielen, wie sie abgelaufen sind? Und vielleicht an dich auch schon eine andere Frage. Festland China ist jetzt nicht so dafür bekannt, dass sie sehr erfolgreich im Wintersport sind oder Wintersport ist noch nicht im Breitensport angekommen. Aber es ist der Plan, 350 Millionen Wintersportler als Ziel zu haben. Siehst du das denn als Staatsaufgabe, in China Wintersport in die breite Masse zu bekommen?
Oh ja, ist unser Präsident Herr Xi heute so genannt, 350 Millionen Leuten so als Teilnehmer für Winterolympiade. Das heißt nicht nur Wintersportler, sondern auch die Mitarbeiter, normale Skifahrer, also Dienstleister und die alle Leute. Eigentlich ist da eine chinesische Politik. Jetzt, also kann ich sicher sehr gut einfühlen, die ganzen Wintersportmarkt ist wie ein Bonbon in China. Zum Beispiel, wir haben eine große Kunden, heißt Wanke Lake Songhua. Also diese Wintersaison, sie haben wieder einen neuen Rekord für Besuchszahl aufgestellt. Das ist eine sehr gute Tendenz für Wintersport in der Zukunft in China. Also trotzdem, einige unserer Kunden, die sind in Chongli, weil die sind Venue für Winterolympiade. Sie können nicht die ganze Wintersaison öffnen, aber ich kann sicher hören und sehen, die alle Mitarbeiter beim Skigebiet, egal ob die ganze Saison öffnen oder nur halb Wintersaison, aber sie sind sehr begeistert. Also die alle Chinesen, glaube ich, begeisterten sich für die erfolgreiche Organisation für Winterolympische Spiele, sondern auch eine sehr gute Leistung von chinesischer Mannschaft. Ist der Wintersport im Kart weiter, aber ist eigentlich wie ein Feuer in China.
Das Feuer in China, das ist sehr spannend. Was sind denn so, Yisheng, wenn man jetzt so die sozialen Medien beachtet oder auch andere, was sind denn jetzt so die Sportarten, die am meisten verfolgt wurden von der chinesischen Bevölkerung oder auch an dich, lieber Michael? Sind das dann die, wo es auch chinesische potenzielle Medaillenanwärter gab? Da gab es ja auch die American-born Chinese, die da sehr erfolgreich tätig war. Was waren da so die Stars, auf die chinesische Bevölkerung geblickt hat?
Es ist beachtlich, dass zum Beispiel einige Medaillen von China gerade im Freestyle-Skiing gewonnen wurden. Ja, das heißt also, dass das offenbar eine Disziplin ist, wo die Leute hier der eigenen Fantasie ein bisschen mehr Spielraum geben können. Siehst du das ähnlich, Yisheng? Ja. Und was auch beachtlich ist, dass China das Klassement weit vorne anführt bei den Paralympischen Spielen. Also da ist China an erster Stelle. Ja. Und das ist auch ein sehr beachtlicher Erfolg. Was natürlich den Chinesen große Genugtuung bereitet hat, ist, dass sie in der olympischen Klassifikation vor den USA sind. Ja, an Dritter oder vierter Stelle. Ja. Also sie sind vor den USA, natürlich auch noch vor Österreich, aber ja, das natürlich hat sie mit großem Stolz und Freude erfüllt. Ja.
Ja. Ja, also meiner Meinung nach, Sport ist keine Grenze, keine nationale Grenze. Also zum Beispiel Frau Gu Ailing, eigentlich ihre Mutter aus Peking und sie ist sehr gut ausgebildet und jetzt sie ist super Idol in China. Ist egal für welche Länder spielt sie, aber diese Frau, diese Mädchen zeigt uns, muss man alles ausgeben, dann kann man sehr gut Leistung bekommen. Ist jetzt sie ist sicher wie eine sehr gute Vorbild in China.
Spannend.
Da würde mir nur eine Frage einfallen. Soziale Medien und Sportbegeisterung. Ich habe ja selbst in China leben dürfen und ohne WeChat und Weibo und da geht ja nichts. Ne? Also Das ist klar. Wie habt ihr das erlebt, wie da die Nachrichten geteilt werden? Ich meine, das kann man sich ja, wer jetzt nicht in China tätig ist oder in China gelebt hat, der kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das explodiert mit Millionen und Abermillionen von Kommentaren, von Artikeln, von Blogbeiträgen und was auch immer. Hat man das gemerkt, Michael und Yisheng, dass die sozialen Medien das auch mitgetragen haben und dass die Bevölkerung das dadurch natürlich auch sehr stark gepusht hat? Ja, wir sind stolz, bei uns finden die Olympischen Spiele statt und ja, wir haben Relevanz auch im Wintersport.
Naja, also ich muss dazu sagen, dass ich realistischerweise jetzt nicht ständig, weil ich nicht Chinesisch lesen kann, auch nicht ständig die chinesischen Medien verfolge und auch nicht die Social Media. Ich bekomme Auszüge auf Chinesisch und kann mir das dann anschauen und übersetzen lassen, was über Österreich gesagt wird und über österreichische Sportler. Das bekomme ich mit. Ich kann natürlich nicht so wie Yisheng, ja, verfüge ich über keinen chinesischen Bekanntenkreis, der mir Dinge auf Chinesisch weiterleitet und hier eine mögliche Begeisterung von chinesischer Seite übermittelt, nicht? Also, was man aber den allgemeinen Medien entnehmen kann, ist, dass natürlich Wintersport durch die Olympischen Spiele sicherlich einen wesentlichen Auftrieb erfahren hat und mehr Interesse bei den Leuten geweckt wurde. Ich meine, diese 350 Millionen sind irgendwo so eine magische Zahl. Zum Teil wird schon gesagt, ja, das ist eh schon erreicht. Nur, was zählt man jetzt dazu? Jedes kleine Mädchen, was Eislaufen geht, ist schon eine Wintersportlerin, weil sie es einmal probiert hat, ja. Also wichtig ist, dass Chinesen nicht mehr den Winter ertragen müssen, sondern dass sie jetzt auch die Möglichkeit haben, dass sie ihn durch Wintersport ein bisschen genießen können. Es gibt ja große Teile Chinas, wo es im Winter sehr, sehr kalt ist. Nicht in den Dongbei-Provinzen im Nordosten hat es manchmal in der Nacht minus 35 Grad und der tags minus 20. Und da denken viele nicht gleich an Wintersport, sondern eher, wo sie sich mal ein bisschen aufwärmen können. Aber da hilft eben Wintersport auch, dass man sagt, ja, da habe ich jetzt eine Möglichkeit, da gehe ich Eislaufen oder Skifahren, was auch immer. Ja.
Yisheng, wie hast du das gesehen mit Social Media?
Oh, ja, also ich lese viele chinesische Social Media, sondern auch europäische. Ich glaube, ist kein großer Unterschied. Davon kann ich mehrere Infos bekommen, wie läuft die ganze Winterolympische Spiele, wie gut ist dieser Markt und was man geplant, was die Regierung geplant in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren für die Branche Wintersport. Und meiner Meinung nach, also die Social Media bringt uns viele sehr positive Energie.
Also die Winterspiele waren definitiv ein großes Spektakel in jeglicher Hinsicht. Und Yisheng, wie du das so schön gesagt hast, die Winterspiele oder Olympia oder auch Sport geht über die nationalen Grenzen hinaus. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weniger den sportlichen Gedanken abdecken, sondern natürlich sind solche Sportereignisse auch politisch und wirtschaftlich, stehen sie auch sehr viel unter Diskussion. Nämlich gab es jetzt auch bei den Winterspielen in Peking in Richtung Nachhaltigkeit einige kritische Stimmen, denn es wurde, soweit ich weiß, hauptsächlich Kunstschnee wurde benötigt, weil Schnee selber nicht vorhanden war. Und jetzt ist meine Frage, wie habt ihr das miterlebt? Gab es auch da sehr viele Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die dafür demonstriert haben? Welche Maßnahmen setzt denn hier China auch generell für eine grünere Zukunft? Gibt es hier Strategien, so wie auch in der EU versuchen wir bis 2050 klimaneutral zu werden? Also wie ist gerade die Stimmung und welche Maßnahmen setzt Festlandchina derzeit?
Ja, also zuerst mal wäre zu erwähnen, dass Peking weltweit die einzige Stadt ist, die sowohl Sommer- als auch Winterolympische Spiele durchgeführt hat. Ja. Wobei also hier zu beachten ist, dass von den 19 olympischen Städten, die hier benutzt wurden für die Winterspiele, bereits 12 von den Sommerspielen 2008 wiederverwendet wurden in der einen oder anderen Form. Ja, also das ist schon mal beachtlich. Natürlich, es gibt nicht genügend natürlichen Schnee nördlich von Peking, wo die Bewerbe ausgetragen wurden. Und daher ist Kunstschnee nötig. Die Errichter dieser Kunstschneeanlagen behaupten, dass diese Installationen insofern ökologisch sind, als dass das Wasser, was dafür verwendet wird, wenn es schmilzt, dort in Reservoirs abrinnt, von welchen aus sie wieder verwendet werden können. Man muss sehen, dass es rund um Peking die Landschaft relativ trocken ist, vor allem nördlich in den Bergen von Peking. Daher herrscht dort Wassermangel und es ist auch unbedingt nötig, dass es irgendwie so gestaltet wird, dass man das Wasser wieder verwenden kann, weil es sonst zu großer Trockenheit führen würde. Ja. Hinsichtlich der Klimaziele von China ist es bis dato von der Regierung zumindest das Ziel festgehalten, bis 2060 klimaneutral zu sein. Man hat aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass man bis 2030 noch einen neuen Höhepunkt erreichen wird. Das liegt in erster Linie daran, dass über die Hälfte, also ich glaube über so an die 65% der elektrischen Energie in China nach wie vor von Kohlekraftwerken gewonnen wird. Ja? Und das ist natürlich alles andere als CO2-neutral. Man muss aber auch sehen, dass China für den Umweltschutz bereits beträchtliche Erfolge erzielt hat. So wurde zum Beispiel, Yixing, ich denke, du kannst das bestätigen, aufgrund der strengen Maßnahmen, Zufahrtsbeschränkungen, Förderung von Elektromobilität und so weiter, die Luftqualität in Peking durch den Verkehr, also durch die Verbesserung der Verkehrssituation, entscheidend verbessert. Ja, das trifft auch zu für abgasintensive Industrieanlagen, dass die Beschränkungen dann so weit führen können, dass die Anlagen zeitweise abgeschaltet werden, wenn die Klimaziele und die erlaubten Emissionen erreicht bzw. überschritten wurden. Die kriegen die Order, einfach abzuschalten. Ja? Also es ist auch allgemein ein größeres Umweltbewusstsein da und sicherlich in den offiziellen Politikankündigungen sind die enthalten. Normalerweise ist es so, wenn in China die Regierung etwas plant, dass sie das dann auch entsprechend durchzieht. Ja, also man kann davon ausgehen, dass die versuchen werden, diese Klimaziele einzuhalten. Ja. Wobei allerdings der Rahmen relativ weit gesteckt ist, weil wir wollen ja in Europa schon 2030 klimaneutral sein und China gibt sich noch 30 Jahre mehr.
Ja, Lisa, wie du gesagt hast, ja, um die Klima zu schützen, ja, gibt es sicher verschiedene Maßnahmen für den Neubau des Skigebiet in China. So, ich bleibe viele Kontakte mit verschiedenen chinesischen Investoren. Alle steht vor die Schwierigkeit momentan, wenn ein neues Skigebiet geplant wurde, dann muss man genauer beantragen, für die Bäume zu schneiden. Es ist nicht einfach. Die Bestätigung manchmal von lokaler Regierung oder von zentraler Regierung. Ohne diese Genehmigung, dann darf man nicht die Bäume schneiden, dann heißt, kann man nicht das neue Skigebiet aufbauen. Das ist eine sehr gute und wichtige Maßnahme, um die Klima zu schützen. Ja, über diese Carbon-Neutralität, wie Berger auch so gesagt, eigentlich von zentraler Regierung, gab es ein Ziel, das wurde von drei Phasen beteiligt. Erste Phase zwischen 2021 bis 2030, diese Carbon-Emission dann zum Gipfel in China. Dann zweite Phase ab 2031 bis 2045, dann Regierung muss die Carbon-Emission schnell reduzieren. Dann von 2045 dann bis 2060 zu ja, diese Carbon-Neutralität zu erzielen. Das ist eine zentrale Politik über Carbon-Neutralität in China.
Aber das ist ja das Schöne an China, nicht? Also in Europa mit diesen ganzen Klimazielen auch jetzt wieder aufgrund der politischen Turbulenzen rückt es ja schon wieder in den Hintergrund, nicht? Mit den Nachbarn, mit Ukraine und Russland. In China, da weiß man, da gibt es einen Fahrplan und dort wird hingearbeitet, nicht? Also das, glaube ich, kann man auch einmal ganz schön in Referenz zueinander setzen. Es ist schön, dass sich Europa mal an China orientiert hat, was Pläne angeht und einmal ein bisschen langfristiger gedacht hat. Kennen Sie auch aus Shenzhen, nicht, wo Sie die Elektromobilität, wo Sie die ganzen Taxis elektrifiziert haben von einem Jahr auf das andere oder auch die ganzen öffentlichen Busse. Also die haben da 30.000 Taxis und über 8.000 Busse von einem auf das andere Jahr elektrifiziert, nicht?
Das wird knallhart durchgezogen. Ja, dass solche Projekte werden knallhart durchgezogen. Es gibt in Peking praktisch keine Benzinmopeds mehr. Es gibt nur mehr Elektroroller. Ja, also auch diese ganzen kleinen Lieferfahrzeuge, diese Tuk-Tuks. Ja, das ist alles elektrisch. Es gibt praktisch keine mehr, die mit Benzin betrieben werden.
Und auch zu dem Argument, liebe Lisa, mit Kunstschnee. Ich meine, wir waren beide letzte Woche in Westösterreich. Ich glaube, wir sind auch beide auf
Auch auf
Kunstschnee unterwegs
Kunstschnee.
gewesen.
Ja,
Also, ich glaube.
ich fand den Hinweis von Michael auch sehr, sehr spannend, dass Sie natürlich da auch Überlegungen haben, wie nutze ich dann das genutzte Wasser im Nachgang wieder? Also auch zu schauen, dass das alles im Kreislauf bleibt und nicht verschwendet wird.
Ja, und ich glaube, Skibetrieb ist natürlich auch Industriebetrieb. Ich glaube, das muss man auch einfach ein
Ja.
bisschen
Natürlich,
verstehen. Also
ja.
es gibt kein CO2-neutrales Skigebiet. Also zumindest ist mir keines bekannt.
Worauf man schon auch hier, wo ich nochmal hinweisen möchte, ist, dass man muss sich vorstellen, wenn in China ein neues Skigebiet entsteht, dann ist das im Unterschied zu Europa nicht irgendwie historisch langsam gewachsen. Das wird einfach am Reißbrett designt. Da wird die Landschaft, wo das hinkommen soll, einmal ordentlich vermessen und da wird entschieden, welche Schneisen aus dem Wald herausgeschnitten werden müssen, wie zum Beispiel auch noch zusätzliche Erdbewegungen aufgetragen werden müssen und so weiter. Das wird alles designt und dann durchgeführt. Ja. Also, das ist nicht so wie bei uns, dass irgendein Alpendorf da, wo da Leute begonnen haben, einmal vor 100 Jahren Betten zu vermieten, ja, und Frühstück zu servieren, sondern das sieht alles neu designt und einfach oft nicht auf die grüne Wiese, sondern auf den Berg gestellt, ja. Und so muss man sich die Entstehung eines Skiresorts hier in China vorstellen, ja. Also da ist nichts dem Zufall überlassen.
Und es wird auch durchgeführt und
Ja, es
sicherlich
wird
auch in einer
knallhart
schnelleren,
durchgeführt.
ja, in einer schnelleren Zeit, als wie gewisse Pläne bei uns umgesetzt
Ja,
werden.
und es wird dann auch eine Schnellzugverbindung hingebaut, ja.
So ist es, ja.
Dr. Berger, wie dieser Beispiel in Tonghua.
Ja,
Ja.
also für eine Entfernung von Wien zum Arlberg würden Sie maximal 2 Stunden fahren, ja.
Ja, das wäre ein Wochenendausflug aus Wien, wäre dann nach Vorarlberg möglich.
Ja.
Blicken wir jetzt noch kurz in die Zukunft, denn wir wollen ja auch schauen, was hat sich denn geändert am Markt in China oder hat sich etwas geändert? Unsere letzten Podcast-Folgen zur Länderserie Festland China ist jetzt schon fast 2 Jahre her. Das war noch am Anfang der Pandemie. Jetzt leben wir seit über 2 Jahren in der Pandemie. Und gibt es denn mit der Pandemie, aufgrund der Pandemie oder vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss an die Olympischen Winterspiele, gibt es neue Trends? Seht ihr einen Aufschwung in gewissen Industrien, die sich jetzt abgezeichnet haben?
Ja, also grundsätzlich wäre zu sagen, im Pandemiejahr 2020 sind die österreichischen Exporte nahezu um ein Viertel geschrumpft. 2021, Entschuldigung, sind um 12% geschrumpft, ja. Unsere Ankäufe aus China hatten sogar noch einen kleinen Zuwachs von 3%. 2021 gab es ein starkes Wachstum in beide Richtungen, was ungefähr 10% über den Zahlen von 2019 gelegen ist. Ja. Und was auch bemerkenswert ist, dass China mittlerweile mit 13 Milliarden Euro die zweitwichtigste Quelle der österreichischen Importe ist, nach der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist seit 2 Jahren der Fall, das ist beachtlich. Und wir haben leider trotz eines guten Zuwachs von fast 24% haben wir die 5 Milliarden Marke in unseren Exporten nicht knacken können. Wir sind bei 4,8 Milliarden geblieben. Und was auch erwähnenswert wäre, ist natürlich, dass wir Gott sei Dank ein Netzwerk von über 900 Niederlassungen von 650 österreichischen Firmen in China haben, was natürlich auch ermöglicht, dass diese Steigerungen hoffentlich weitergehen in der nächsten Zeit. Und dass es zahlreiche Firmen gibt, die auch etablierte Geschäftsbeziehungen haben mit China, die schon länger bestehen und somit konnte dieses Exportwachstum erzielt werden. Was allerdings schwierig ist, ist derzeit Newcomer, dass Firmen hier neu auf den Markt kommen, weil sie einfach auch nicht persönlich hier erscheinen können. Sie können an keinen Messen teilnehmen, sie bekommen kein Visum für eine Geschäftsreise und selbst wenn sie eins bekommen, müssen sie sich 3 Wochen in Quarantäne begeben. Das erschwert natürlich ungemein die Marktbearbeitung. Das ist derzeit die größte Herausforderung, die alle ausländischen Firmen hier haben, also nicht nur speziell jetzt österreichische.
Ja, also für unsere Firma Access China ist seit Anfang 2020 ist auch nicht einfach, weil die meisten unserer Kunden, egal im Ski oder Freizeit, fast alle Kunden, sie sind geschlossen. Und das heißt, für unser Geschäft in China ist auch nicht einfach, weil sie haben keiner mehr Geld, weiter zu investieren. Auch für die neuen potenziellen Kunden, sie haben fast alle die Projekte wegen Pandemie dann verschoben. Aber seit Ende 2000 dann bis heute steht immer mehr Chance und auch Risiko für uns. Wir haben viele neue Funktionen für unsere Kunden gemacht. Zum Beispiel unser System mit Gesundheitssystem verbindet und um die Gesundheitsstand von Besuchern zu prüfen. Oder also mehrere Kunden benötigt Reservierungsfunktion, um die Besuchszahl zu limitieren oder persönliche Daten von Besuchern zu sammeln. Das heißt, für uns in den letzten 1,5 Jahren, unser Geschäft läuft jetzt schon viel besser und auch sehr gut, glaube ich, in China.
Aber das ist, glaube ich, eine ganz spannende Art und Weise, wie ihr natürlich nicht die Pandemie abfedern konntet, Yisheng, aber wo ihr gesagt habt, okay, wir können ja mehr als Zutrittssysteme für Freizeitanlagen und Zutrittssysteme für Skiresorts. Bei uns geht es auch um Massenströme zu dirigieren und durch die Richtungen zu führen. Also das ist ja dann wieder dieser spannende Innovationsschritt, die innovative Unternehmen dann mit sich nehmen, wenn eine Krise auf sie zukommt, nicht?
Ja, also die technische Entwicklung ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir müssen genau wissen, die Bedürfnisse von unseren Kunden wegen der Pandemie oder anderer Gründung, denn wir müssen sofort unser Produkt, neues Produkt produzieren, Design entwickeln, damit die chinesische Bedürfnisse anzupassen. Dann haben wir mehr Chancen, mehr Marktanteil zu besitzen.
Da möchte ich jetzt gleich einhaken. Die Frage wollte ich eigentlich später stellen, aber ich glaube, das ist jetzt ganz ein guter Zeitpunkt, um das zu tun. Access ist ja so ein klassischer Fall von einem Hidden Champion. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, was das ist. Mittlerweile schon Technologieführer in einem Bereich, wo es auch international Renommiertheit hat, unter den Top 3 auf der Welt ist oder zumindest klar positioniert ist in diesem Bereich. Wie hat das Access geschafft, Yisheng? Wie habt ihr euch positioniert, gerade in einem so schnelllebigen Markt wie China? Ich kenne ja in Südchina von meiner Zeit dort jede Parkanlage, jede Zutrittsanlage. Da gibt es ja auch chinesische Firmen, die das machen. Also jetzt nicht überheblich zu wirken, aber was ist so das österreichische Kernelement, was euch, oder nicht österreichisch, aber diese internationale Stärke, die euch so erfolgreich macht, auch in China?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, Access hat eine gute Strategie gesetzt. Nicht nur für in China, sondern auch weltweit. So eigentlich, Access hat seit 2012 eine Vertreter in China gefunden. Wir sind vorsichtig, weil wir kennen die chinesische Markt damals nicht gut. Wir werden nur versuchen, ob wir sehr gute Chancen in China finden können. Durch diese Vertreter dann haben wir einige Projekte in China erfolgreich gemacht. Und wir haben auch mehrere neue Kontakte in China aufgebaut und wir kennen diesen Markt auch von ganz Anfang bis jetzt sehr gut, denn Access beurteilt, ja, in der Zukunft haben wir mehr Chancen, Und China ist ein sehr großer Potenzialmarkt für Access. Das seit 2018. Wir haben diese Vertrete übernommen. Dann können wir eigene Strategie in China durchsetzen. Und seit 2018 bis heute haben wir mehrere Kunden in China bekommen, im Bereich Ski, sondern auch Freizeit. Das ist eine gut, glaube ich, eine positive Kreislauf. Ist am Anfang muss man vorsichtig, spezifisch in China, weil der Markt ist ganz anders im Vergleich europäischer oder amerikanischer Markt. Also die Kultur, dankweise sind ganz unterschiedliche. Da muss man genau wissen, was ist die chinesische Markt, was ist was ist die Bedürfnisse oder Funktionen von dem Produkt für die chinesische Kunden, die benötigen. Das ist ganz wichtig. Und ich bedanke mich sehr auch für unsere Hardware-Entwicklungsabteilung in Salzburg und unsere Fabrik in Innsbruck. Weil, um die chinesischen Bedürfnisse anzupassen, haben wir viele neue Produkte nur für chinesischen Markt entwickelt. Das heißt, unsere zentrale Access Group konzentriert sich auf chinesischen Markt sehr. Die ganze Prozess dauert nicht ein Jahr, zwei Jahre, dauert mehr Jahre. Dann haben wir heutige Leistung.
Ishing, da sind ein paar Dinge dabei gewesen, die ich nicht ganz so stehen lassen will, weil ich glaube, das sind sehr wichtige Tipps auch für Startups, die sich das anhören. Das eine war, sich Zeit lassen und den Markt wirklich von Grund auf anfangen zu bearbeiten. Also mal, selbst wenn man denkt, man kennt den Markt, aber trotzdem zu wissen, okay, das ist einfach ein sehr spezifischer Markt. Das ist das eine, was ich bei dir rausgehört habe, was Access sehr, sehr gut gemacht hat. Das zweite war, auf die Kundenbedürfnisse eingehen, das klassische Lokalisieren. Das ist natürlich auch was ganz was Wichtiges, gerade im chinesischen Markt, dass nicht ein gleiches Interface, wie das zum Beispiel in Europa oder Amerika sehr gut funktioniert, in China wahrscheinlich gar nicht funktioniert, weil einfach andere Bedürfnisse da sind. Also diese zwei Dinge, die wollte ich nur noch mal hervorheben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich glaube, das sind ganz essentielle Punkte, oder Michael, um in China erfolgreich zu sein.
Ja, ich meine, der essentiellste Punkt ist die Tatsache, dass Yisheng das überhaupt macht, nämlich dass er der vertrauenswürdige Partner der österreichischen Firma ist. Das ist eben ganz wichtig, dass man einen Yisheng hat für sein Unternehmen in China. Ja, und wie er gesagt hat, er macht quasi die Liaison-Arbeit. Er teilt der Firma in Österreich mit, was sind denn die spezifischen Bedürfnisse im chinesischen Markt. Das heißt, man braucht ja jemand vor Ort, der überhaupt in Erfahrung bringt und der weiß, was hier von den Kunden gewünscht wird und inwieweit kann das dann zurück in Österreich auch technisch adaptiert und entwickelt werden. Das ist ein ganz essentieller Punkt.
Damit wir jetzt auch gegen Ende hin auch noch ein paar Tipps haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, und ihr habt schon sehr, sehr relevante Themen angesprochen, dass man die Bedürfnisse des chinesischen Marktes vorab auf jeden Fall recherchieren und analysieren muss. Gibt es von eurer Seite denn noch wichtige Punkte, die man als internationales Unternehmen oder speziell aus Europa beachten muss? Natürlich auch mit Hinblick auf die Pandemie. Also Expansion nach China ist gerade schwierig. Vor allem die Reisebestimmungen. Michael, du hast es gesagt, es ist eine Einreise nur unter ganz schweren Bedingungen möglich, wenn überhaupt. Was gibt es von eurer Seite? Welche Tipps habt ihr noch? Welche Empfehlungen habt ihr noch für internationale Unternehmen, die prinzipiell am chinesischen Markt interessiert sind?
Also ganz, ganz wichtig ist auch, dass man seine Patente und seine Marke schützt, bevor man überhaupt überlegt, hier auf den Markt zu gehen. Weil es sonst passieren kann, dass eine chinesische Firma oder eine Privatperson versucht, für sich diese Marke oder diese Technologie zu registrieren. Also das, bevor man überhaupt etwas beginnt, sollte man mal damit beginnen. Da können wir vom Außenwirtschaftscenter auch entsprechende Anwälte empfehlen, die das routinemäßig durchführen. Und das ist sicher ein ganz wichtiger erster Schritt, bevor man hier sich überhaupt eine Markterschließung ins Auge fasst.
Schenk, hast du noch einen Tipp für uns?
Ich glaube, jeder Markt hat mehr Chancen und auch Risiken. Der chinesische Markt ist genug groß, aber der andere sich auch sehr schnell. Wenn die Firma auf dem chinesischen Markt antritt wollen, dann muss man genau wissen, was ist der chinesische Markt. Da eine sehr gut passende Strategie ansetzen. Und auch die chinesische neue Politik, Maßnahmen, ja, die Bedürfnisse von Kunden, Technologie, die alle Sachen konzentrieren. So muss man Augen und Ohren immer offen. Ja. Und auch wahrscheinlich den Kontakt, gut Kontakt mit dem also Partnerfirma oder potenziellen Kunden, sogar Mitbewerber super bleiben, damit die erste Hand Informationen zusammen. Das ist ganz wichtig.
Ganz, 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 ganz wichtige Tipps von euch beiden.
Ja. Ja, also noch einmal, es ist ganz wichtig auch, dass man vor Ort eine Vertrauensperson oder eine Partnerfirma hat, mit der man zusammenarbeiten kann, damit man überhaupt an diese Informationen herankommt. Und was man natürlich dann auch in Österreich braucht, man in seiner Firma auch eine gewisse Struktur, die diese Informationen dann verarbeiten kann und entsprechend die Firmenpolitik ausrichten kann. Ja? Also das, glaube ich, ist auch ein essentieller Punkt. Ja.
Gut, liebe Lisa, die Zeit ist verflogen, unglaublich.
Die Zeit ist wirklich verflogen. Ich meine, großer Markt, es ist viel passiert in den letzten 2 Jahren. Und wir hatten schon sehr spannende Tipps, aber nichtsdestotrotz würde ich auch unsere fast obligatorische oder zumindest sehr traditionelle Abschlussfrage an euch beide stellen. Oder Fabian, möchtest du sie vielleicht stellen?
Kann ich gerne übernehmen, liebe Lisa. Lieber Yisheng, lieber Michael, wenn ihr jetzt, wir haben schon eine Fülle an Tipps und ihr habt auch sehr tolle Hinweise gegeben und auch darauf hingewiesen, was wichtig ist, was man macht und was man tunlichst vermeiden soll. Wenn ihr jetzt einen Tipp geben könntet noch, einen persönlichen Erfolgstipp für China, was wäre denn das ganz kurz umfasst? Kann natürlich auch, was gesagt wurde, noch einmal zusammenfassen. Aber lieber Michael, was wäre denn so das Erste, was du sagst, was man machen kann? Ich sage immer, bitte die Außenwirtschaft kontaktieren. Also es fällt mir
ja
immer noch
auf, ich mein, sehr viele. Davon gehen wir ja aus. Deswegen habe ich das natürlich noch nicht erwähnt. Aber ja, wir sind die erste Anlaufstelle für eine österreichische Firma in China. Wir können also Tipps zur rechtlichen Situation, zur Marktsituation, zu den Mitbewerbern, zu der Importsituation, der Pandemiesituation. Also es gibt fast keine Information, die wir nicht herausfinden können. Wenn wir selber nicht wissen, dann wissen wir in den meisten Fällen, wo man nachfragen müsste, ja, und wo man eventuell auch für gewisse Informationen bezahlen müsste, dass man sie bekommt. Aber wenn ich nochmal zusammenfassen darf, ganz wichtig, erstens einmal der Schutz der Marke und der Patente und dass man einen vertrauenswürdigen lokalen Partner findet. Dabei helfen wir auch als Außenwirtschaftscenter, das ist eine unserer Kernaufgaben. Und dass man dann eben auch eine entsprechende Struktur in der Firma in Österreich hat, um den chinesischen Markt, der sicherlich zeit- und arbeitsintensiv ist in der Bearbeitung, entsprechend betreuen kann.
Und zum Abschluss, Yisheng, was ist dein persönlicher Erfolgstipp in China?
Ja, nur ein Wort, glaube ich, so genug Informationen zusammen und gut Untersuchung zu machen, bevor die Entscheidung getroffen haben. Ja, ist ganz wichtig. Die Entscheidung und Strategie immer später, aber erstens alle Informationen, richtig Informationen zu finden über China. Ja.
Super.
Super. Danke. Vielen Dank für eure Zeit. Auch unseren Abschluss machen wir, Fabian, schon synchron.
Genau, ja. Nach der 60. Folge machen wir auch unsere Moderationen gleichzeitig in Unisono. Nein, aber lieber Michael, lieber Yisheng, das war super, super spannend heute mit euch über ein Marktupdate zu China zu sprechen. Wir werden uns sicher wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einmal hören. Wir hoffen, dass diese Covid-Restriktionen irgendwann einmal fallen und wir auch wieder nach Festland China reisen dürfen. Und was uns noch bleibt, ist uns euch einen schönen Tag und eine gute Woche und vor allem viel Gesundheit zu wünschen.
Danke vielmals, ja, und auch danke für euer Interesse, für jegliche Rückfragen natürlich gerne zur Verfügung.
Ja, danke, Dankeschön. Danke Lisa, danke Fabian. Ihr könnt akzeptieren, ich war in Wuhan, ist nicht einfach, aber ja, ist danke. Ich freue mich auch auf das Interview mit euch. Alles Gute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.